Ems Fechtewelle durch den Tag. Das Mittagsgespräch.
Unser Thema heute im Ems-Fechtewelle Mittagsgespräch ist künstliche Intelligenz und dazu haben wir uns jemanden eingeladen, der darüber ein Buch geschrieben hat. Zu Gast heute bei uns ist Michael Brendel. Hallo.
Hallo Elfers.
Michael Brendel, muss man vielleicht den Zuhörern sagen, kennen viele aus der Region, vor allem im Emsland, weil er Studienleiter im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen ist. Ich glaube, darüber sind Sie sehr bekannt. Vielleicht demnächst noch bekannter als Autor, denn es ist schon Ihr zweites Buch.
Das ist richtig. Ich habe letztes Jahr schon eins geschrieben und durfte ich auch in der Ems-Fechtewelle hier im Mittagsgespräch vorstellen letztes Jahr.
Hatte das auch im weitesten Sinne mit künstlicher Intelligenz zu tun?
Nee, es hing eher mit der privaten Smartphone-Nutzung zusammen, die natürlich, wie wir wissen, auch mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Aber ging es eher darum, wie nutze ich mein Smartphone und was passiert da eigentlich im Hintergrund, wenn ich wische oder klicke. Aber was ich so mit diesen Büchern sagen möchte, das geht in eine ähnliche Richtung.
Künstliche Intelligenz, das ist für viele Normalbürger, nenne ich sie jetzt mal, vielleicht so ein Thema, was in weiter Zukunft ist, immer so ein bisschen spacig, Science-Fiction-mäßig. Ist künstliche Intelligenz ein Thema von morgen oder doch eher von heute?
Also wenn es ein Thema von morgen wäre, dann würde ich einen Science-Fiction-Roman schreiben. Aber es ist richtig, dass eben vieles KI, Künstliche Intelligenz mit Robotern in Verbindung bringen, mit dem Terminator, mit Herr 9000, mit irgendwelchen Science-Fiction-Movies, wo die in der Regel auch böse sind und die Welt vernichten wollen. Aber nee, KI ist ein Thema, was in der aktuellen Technik schon ganz viel aktiv verbaut ist und uns alle schon umgibt. Wir alle nutzen irgendwie Künstliche Intelligenz, jeder Mensch, der mit technischen Geräten zu tun hat. Und es ist eben nicht bewusst, wo das überhaupt schon ist. Und deswegen wäre es, glaube ich, Zeit, darüber mal nachzudenken, wo das denn überhaupt für uns sinnvoll ist und wo wir vielleicht auch die möglichen Risiken tragen wollen und wo nicht.
Ja, Sie stellen die Frage schon selbst. Wo begegnet uns denn künstliche Intelligenz heute schon?
Zunächst einmal kennen wir es alle aus dem Internet, wo wir eine Internetsuche starten und uns nach einer gewissen Sortierung Ergebnisse vorgegeben werden. Die werden von einer künstlichen Intelligenz sortiert und uns zugeteilt. Auf Facebook ist es so, dass uns, wer bei Facebook ist, tatsächlich auch ebenfalls Facebook-Posts entgegengebracht werden, die halt sortiert sind von einer künstlichen Intelligenz. Die Bilderkennung nutzt es zum Beispiel, wenn man ein Bild hochlädt, kann zum Beispiel ein Smartphone erkennen, was ist darauf und das sortieren. Das haben aktuelle iPhones oder Android-Phones ja, dass dann zum Beispiel ein Album angelegt wird, automatisch, wo Gesichter drin sind oder wo verschiedene Orte drin sind, weil die Bilder analysiert werden können. Das ist so ein Beispiel, wo wir es zum Beispiel schon haben. Und wer im Online-Shop irgendwas kauft, kann ganz sicher sein, das Programm, das andere Produkt, was ihm vorgeschlagen wird, wird auch von der Künstlichen Intelligenz vorgeschlagen. Das sind also Prozesse im Hintergrund in ganz vielen aktuellen Anwendungen, auch bei Spotify, bei YouTube und sowas. Da merken wir es überall, wo KIs, also künstliche Intelligenzen, spezielle Algorithmen im Hintergrund die Entscheidungen treffen und uns dann Vorschläge machen. Oder in vielen anderen Bereichen auch schon direkt entscheiden. Und da wird es natürlich kritisch.
In den großen Medien wird bei künstlicher Intelligenz meist der Roboter ins Spiel gebracht. Ist das vielleicht irgendwie so ein Bild, was wir nicht wollen und dass deshalb irgendwie künstliche Intelligenz immer mit was Negativem in Verbindung gebracht wird?
Also Roboter machen es natürlich leicht, die Gefahren darzustellen von künstlicher Intelligenz, auch die Nutzen, ganz ehrlich gesagt, weil Roboter ja meistens auch menschliche Züge haben, zum Beispiel humanoiden Roboter. Ich weiß nicht, ob Sie Asimo kennen, das ist ein von Honda entwickelter, seit vielen Jahren, seit Anfang des Jahrtausends entwickelter Roboter, der wirklich gehen und sich bewegen kann wie ein Mensch. Das macht es uns natürlich leicht, die Vorbehalte gegenüber Technik, auch der neuen Technik abzubauen. Auf der anderen Seite sind die meisten KI-Anwendungen eben nicht in Robotern, sondern schlicht und ergreifend Programmcode, die irgendwo ablaufen, auf dem Server. Bei uns im Smartphone läuft das ab oder auf dem PC. Es gehört nicht viel Kunst dazu, eine KI in Code zu bringen und sie laufen zu lassen, aber das Bild wird tatsächlich geprägt eben von Robotern. Aber das führt in die Irre. Ich habe selbst hier so einen Roboter mitgebracht, so ein Blechdings, hört man wahrscheinlich, der mich immer wieder daran erinnert, das ist eben A, ist dieses Blechdings garantiert nicht intelligent und B, führt das in die Irre, wenn wir immer nur an Terminator denken oder an die von Blade Runner, die Roboter oder von Her oder es gibt viele tolle Filme darüber, wirklich auch sehenswerte Filme, aber die führen eigentlich in die falsche Richtung. Darum geht's bei KI in der Regel nicht.
Aber bleiben wir doch nochmal bei den Robotern. Sind wir nicht eigentlich auch selber schuld, weil wir immer Angst bekommen, dann wird's gruselig, wenn Roboter schon die gleichen Bewegungen machen wie Menschen. Wir wissen alle, die haben keine Gefühle, aber irgendwie haben die Menschen dann Bedenken, wenn wir sie vermenschlichen.
Richtig. Das, deswegen finden wir, glaube ich, Terminator auch so toll, gucken viele diesen Film an, weil es eben ein Mensch ist oder weil er wie ein Mensch aussieht, auch wenn das nicht ist. Auf der anderen Seite, und das ist, beschreibe ich in meinem Buch ein bisschen ausführlicher, wie oft wir Technik, die jetzt gar nicht mal intelligent scheint, schon vermenschlichen. Wie groß unser Bedürfnis ist, technisch irgendwie menschlich zu machen. Wie viele Leute geben ihren Navigationsgeräten oder ihren Staubsaugerrobotern einen Namen oder den Rasenmäherrobotern? Ja, wie oft ist das, dass man irgendwie, es gibt zum Beispiel eine wunderbare Studie, die wurde, glaube ich, in Stanford gemacht, da gab es so kleine humanoide Roboter und die Probanden wurden gebeten, diese Roboter zwischen den Beinen zu streicheln, also zwischen den Schenkeln, und viele Menschen haben gesagt, nee, das kann ich nicht machen, warum? Weil sie, bei Menschen macht man das nicht, tatsächlich bei Fremden auch nicht, aber diesen elektronischen Gerät, da wollten die es nicht machen. Also es steckt offenbar ein ganz großes Bedürfnis dazu bei uns dahinter, dass wir Technik tatsächlich, vor allem wenn sie menschliche Züge hat, zu vermenschlichen. Das ist natürlich gefährlich, wenn man dann eventuelle Risiken auch übersieht, weil das Ding so nett und so menschlich aussieht und Alexa hat nicht umsonst so einen menschlichen Namen wie Alexa.
Wir haben den Titel des Buches noch gar nicht genannt, der heißt Künftige Intelligenz, Menschen im KI-Zeitalter. Ja. Was wollen Sie anregen? Sie haben eine Botschaft. Sie beschreiben ja nicht nur die Situation, wie es ist und wie es sein könnte, sondern Sie wollen ja auch ein bisschen eine Debatte darüber.
Genau. Zunächst einmal erkläre ich wirklich, wo kommt es überall schon vor? Unglaublich viele Bereiche, in denen wir es nutzen, wo es auch oft im Hintergrund passiert, hat sich enorm in den letzten Jahren entwickelt, stelle aber auch durchaus Fragen an die Zukunft. Zum Beispiel die Künstliche Intelligenz in der Medizin oder beim autonomen Fahren hat Riesenpotenziale für die Zukunft, positive Seiten durchaus, aber bei der ganzen fortschreitenden Technik ist mir vor allem wichtig, wie weit soll sie fortschreiten und wollen wir das? Wie weit wollen wir Menschen, dass Künstliche Intelligenzen Aufgaben für uns übernehmen, auch Aufgaben, die bislang typisch menschliche Aufgaben waren. Denken wir an die Umstürze, die KI im Arbeitsmarkt zum Beispiel bringen wird. Das sind Fragen, die wir uns jetzt stellen müssen, bevor es, wie gesagt, noch viel weiter geht, ob wir es wollen. Bislang ist die Frage von KI-Entwicklung immer eine technische, geht es? Und wenn es geht, verdient irgendjemand Geld damit und dann machen wir es. Und so tickt leider die Politik momentan auch. Für die ist KI ein Wettbewerbsgut, was man fördern kann. Aber die Frage, was wir Menschen wollen und wo wir vielleicht sagen, nein, so eine Entscheidung wollen wir einer KI nicht überlassen, und zwar jetzt und in Zukunft nicht, die findet nicht statt. Und das finde ich wichtig, deswegen fordere ich, dass nicht nur die mein Buch lesen oder diejenigen, sondern im Prinzip alle, die mit Technik zu tun haben, sich diese Frage stellen und das gemeinsam diskutieren, wie weit unsere Zustimmung da geht. Und wo wir sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter, weil wir es als Menschen nicht wollen.
Und wer wir als Menschen sind und wer das dann entscheiden soll, darüber sprechen wir, das ist eine interessante Frage, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung.
Ems Fechtewelle durch den Tag. Das Mittagsgespräch.
Mit Michael Brendel sprechen wir über sein neues Buch Künftige Intelligenz, Menschen im KI-Zeitalter. Da waren wir gerade schon mitten in der Diskussion. Wir haben darüber gesprochen, wo ist künstliche Intelligenz gut, wo ist sie nicht gut? Welche Chancen und welche Risiken stecken in künstlicher Intelligenz?
Wie es so oft ist, wenn man so eine ganze Technologie beschreibt, sind von beidem viele da. Sowohl unglaubliche Chancen zur Verbesserung von Lebensbedingungen, zur anderen Seite auch mögliche Gefahren, weswegen eben ein Gespräch, glaube ich, notwendig ist. Riesenchancen liegen zum Beispiel in der Stimmerkennung. Ein Großteil der KI-Forschung geht heute dahin, Menschenstimmen zu erkennen. Das sehen wir bei Alexa, bei Google Assistant, bei Siri und so weiter. Das klappt immer besser. Und überlegen wir mal, für Menschen, die eingeschränkt sind, körperlich eingeschränkt sind, sich nicht mehr so gut zu bewegen können, ist so ein Haus, was man vom Handy aus steuern kann mit der Stimme, eine Riesenerleichterung, machen wir uns nichts vor. Das muss auch gesagt werden, auch wenn das mit Datenschutz und Ähnlichem einen riesigen Nachteil auch mit sich bringt oder zumindest Fragen an uns. Andere Sachen sind das autonome Fahren, das wird von vielen als kritisch betrachtet, auch zu Recht, aber auch da liegen die Chancen darin, dass natürlich die Zahl der Unfalltoten, die es heute so gibt, vor allem durch menschliche Fehler entsteht. Diese riesigen Mengen von toten Menschen oder beziehungsweise sind schon zurückgegangen. Warum? Indem es Fahrerassistenzsysteme gibt, die einfach viele Unfälle schon vermeiden, die Menschen aber sonst gemacht hätten als Fahrer. Und wenn das ein Computer fährt, dann passieren viele Unfälle nicht. Die Schätzungen gehen bis zu einem Drittel weniger Unfalltoten und eigentlich ist das ein Grund, das wenigstens mal auszuprobieren, obwohl mit dem autonomen Fahren natürlich auch viele Fragen verbunden sind. Aber können wir dann wirklich sagen, nein, wir wollen es nicht? Ja?
Ist Ihr Buch so ein bisschen so ein Appell an alle, dass man nicht nur sagt, oh, das muss die Politik entscheiden, die müssen da irgendwie mit dem Thema.
Ja. Auf jeden Fall, weil jeder ja irgendwie eine Position zu autonomem Fahren hat und jeder, der heute ein erwachsener Mensch ist, wird es noch erleben. Insofern ist es gut, wenn wir darüber eine Diskussion führen, was wir denn wollen. Viele Menschen wollen nicht autonom gefahren werden, weil sie ihr Auto lieben und gerne selbst fahren und es auch noch tunen und putzen, alles legitim. Deswegen die Frage, wollen wir es? Noch eine riesige Chance liegt in der Medizin. Zum Beispiel wird in der Medizin KI jetzt auch schon eingesetzt, weil die Algorithmen sehr schnell Bilder vergleichen können, Daten vergleichen können, viele CT-Bilder, Zehntausende in wenigen Sekunden, um zu erkennen, ist das eine gefährliche Veränderung im Gewebe oder nicht, oder Gendaten. Menschen brauchen dafür Monate, was eine KI sehr schnell kann. Die Frage ist, wie wir damit umgehen, ob ein Arzt sich auf das Resultat verlässt, ob er lieber nochmal den Patienten genau anguckt, und deswegen gibt es da, glaube ich, auch noch einige Berührungspunkte in der Medizin, aber als Werkzeug bietet sie da unglaubliche Chancen. Also Chancen gibt es da auf jeden Fall. Risiken leider auch, hatten Sie auch nachgefragt. Auch heute gibt es schon, finde ich, kritische Anwendungen, die zum Beispiel in Entscheidungsalgorithmen sind. Wenn Entscheidungen von KIs getroffen werden, zum Beispiel in der Bewerberauswahl, wird ganz oft, oder zumindest ist es technisch möglich und viele große Firmen machen es, einfach die Bewerbung erstmal aussortiert, die gewissen Kriterien nicht entsprechen. So, und die Kriterien sind menschenfestgelegt und können auch Vorurteile beinhalten. Und die KI entscheidet dann aufgrund menschlicher Vorurteile, die vielleicht sagen, Menschen mit dunkler Hautfarbe sind nicht so toll oder mit zu kurzen Haaren oder zu kleinen Brüsten sind nicht so toll, die werden aussortiert. Und das macht eine Maschine und da entscheidet sie über uns. Gesichtserkennung ist ein anderes Beispiel.
Das gibt's schon übrigens das, mit den Bewerbungen.
Das,
ne?
Gibt es
Machen
schon.
Wir uns
das,
nichts vor. Ja.
Ja, es gibt auch Firmen, die Skype-Interviews mit Bewerbern führen und die KI guckt, welche Mimik, welche Gestik ist in dem Gesicht des Bewerbenden und schließt sich dann daraus Schlüsse. Die Frage ist, die Schlüsse muss jemand mal vorgegeben haben. Und da wird es halt fast sehr schwierig. Anderes Bereich ist zum Beispiel autonome Waffen. Auch die gibt es schon. Das heißt, Drohnen, die nicht nur automatisch fliegen können, sondern die auch entscheiden können, wann ein Ziel erfasst und abgeschossen wird. Das ist in den meisten Ländern noch nicht, soweit wir wissen, aktiv. Aber die Technik ist da. Es gibt in der südkoreanischen Grenze gibt es Roboter, die patrouillieren können. Bislang schießen die nur auf Leute, die die Grenze übertreten, wenn ein Mensch es will. Aber sie können es auch alleine. Und das ist natürlich eine Frage, wollen wir Maschinen die Entscheidung über Leben und Tod überlassen? Und letztes Beispiel dafür ist auch noch Deepfakes. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, dass halt in Videos, die es im Internet gibt, die manipuliert werden können, dass also Menschen hineinkopiert werden, die genauso aussehen und genauso sprechen wie die Originalperson, aber andere Menschen sind. Das gibt es heutzutage schon. Das wird bislang, so habe ich gehört, nur in Pornos eingesetzt. Deswegen habe ich davon nur gehört. Ich kann es nicht bestätigen. Und da macht es vielleicht auch, ist auch vielleicht auch okay, wenn da irgendein Superstar im Porno ist, also jetzt im Sinne des Pornostars ist es nicht, aber wenn Kim Jong-un zum Beispiel verkündet in einem Video, was einer Nachrichtenagentur zugespielt wird, dass eine Atombombe auf Washington abgeworfen wird, dann gibt's Panik. Obwohl es ein Fake ist, ein Deepfake, der aber so gut gemacht ist durch eine künstliche Intelligenz, mit einem ganz normalen PC geht das übrigens heutzutage schon, dass das durchaus eine ganz gefährliche Folge ist. Und die Frage ist, wollen wir das oder wollen wir es nicht, und kommen darüber ins Gespräch, wie lange wir es denn wollen, wo die Zustimmung endet.
Ich komme nochmal zurück und das abschließend dann nochmal auf dieses Wir. Sie sagen ja, die Politik sieht in der künstlichen Intelligenz einen Wettbewerb. Jetzt gibt's ja noch andere Gesellschaftsbereiche. Sie sagen auch, die Kirche, und dann sind wir ja bei einer moralischen Frage auch irgendwie, hält sich da noch grundsätzlich aus der Diskussion raus. Auch ein Fehler?
Ich denke ja. Ich glaube, die Religionen haben immer schon den Menschen beigestanden, über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, und Unerklärliches erklärbar gemacht und den stark strukturiert. Und das Leben strukturiert durch Rituale. Jetzt angesichts dieser Technik herrscht aber eine Sprachlosigkeit. Angesichts der Digitalisierung grundsätzlich, glaube ich, sind alle Kirchen nicht da, wo sie eigentlich sein müssten, um tatsächlich von allen verstanden und gehört zu werden und auch die Fragen zu beantworten, die die Gläubigen haben. Und bei der KI, wo es darum, und wo unser Menschenbild, unser auch christliches Menschenbild, sage ich jetzt mal als Katholik, als Christ, so elementar in Frage gestellt wird. Was dürfen KIs denn alles? Was ist noch rein menschlich? Sind wir Gottes Ebenbild, wenn irgendwann eine KI so intelligent ist wie wir? Oder noch intelligenter, sind wir dann noch die Krone der Schöpfung? So viele Anfragen ans christliche Menschenbild, dass Kirche dazu eine Position haben muss, sich damit beschäftigen muss und das nicht nur der Öffentlichkeitsarbeit der Bistümer oder der Landeskirchen überlassen muss, sondern für sich selbst definieren muss, was halten wir davon und was sind Antworten, die wir unseren glaubenden Gläubigen mitgeben? Und da ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel zu tun bei der Politik. Die scheut sich ebenso davor, weil sie eben überwiegend nur den Wirtschaftsfaktor sieht und nicht das, was sie eigentlich machen müsste, nämlich auch die Menschen schützen vor Gefahren und sie mit einzubinden in den politischen Diskurs. Ja, findet doch nicht statt. An welchem Kreissitzung eines Ortsverbandes wird denn über KI geredet? ich bin jetzt nicht in vielen drin, aber ich glaube, das ist eher ein Randthema.
Ich glaube, Sie haben ganz viele Punkte angesprochen, die für eine spannende Diskussion wichtig sind. Und wer das nochmal alles nachlesen möchte, der kann das tun in dem Buch Künftige Intelligenz, Menschen im KI-Zeitalter. Das Buch hat eine ISBN-Nummer, das heißt, es ist auch in allen Buchhandlungen erhältlich.
Und online auch, genau.
Vielen Dank für Ihren Besuch, Michael Brendel.
Sehr gerne.